Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wie hat Fukushima die Klimadiskussion verändert? Der Bundesrat und der Nationalrat haben sich entschlossen, aus der Atomenergie auszusteigen. Wie kann der CO2-Ausstoß am besten kompensiert werden? Und kommt nach der Energiewende auch eine Klimawende? Über diese Fragen diskutieren unter der Leitung von Urs Sigrist die Nationalräte Christian Wasserfallen, FDP, und Bastien Giraud, Grüne.
Das Tagesgespräch.
Herr Giraud, Herr Wasserfallen, den ganzen Morgen, fast 3 Stunden lang, hat der Nationalrat über das Klima, über CO2 debattiert. Ist das jetzt, Herr Giraud, eine andere Diskussion gewesen als vor dem Atomausstieg?
Ja, es ist sicher ein bisschen vielleicht nüchterner, ein bisschen weniger aufgeregt, aber schlussendlich sind die Emotionen die mit der Zeit hoch, geraten. Von dem her, wenn über Energiepolitik geredet wird, ist man sich halt nicht immer einig und da gibt es auch ein paar Emotionen.
Zuspitzung nach dem Ausstieg, Herr Wasserfallen, wie haben Sie das erlebt heute Morgen?
Ja, man sieht einfach, dass bei der Klimapolitik ein so Augenmass eigentlich gefragt wäre, aber das Augenmass hat jetzt nicht ganz so können umgesetzt werden, wie wir das uns vorgestellt haben. Ziel entsprechen überhaupt nicht den Massnahmen im Gesetz. Und das Gesetz ist an und für sich eine ziemliche Mogelpackung, wenn man es so anschaut. Und das finde ich eigentlich schade.
Da schauen wir sicher noch auf die einzelnen Punkte, können wir noch zu reden. Jetzt ein halbes Jahr nach Fukushima. Hat man das irgendwie gemerkt? Oder muss man unterm Strich eigentlich sagen, nein, da hat man gar nichts davon gemerkt?
Also was man muss sagen, ist, dass der Zusammenhang natürlich nicht allzu gross ist, weil wir haben ein Gesetz bis 2020. Und jetzt auch bei den ganz ehrgeizigen Ausstiegsplänen würden nur die kleinen AKW vom Netz genommen werden. Also von dem her ist das wie vom Zeitrahmen, liegt das auch noch auseinander. Natürlich hat es natürlich die gewisse Kräfte, die jetzt vielleicht ändern möchten, Gaskraft forcieren. Aber für die Grünen ist eigentlich klar gewesen, der Klimaschutz ist für uns immer auch ohne Atomenergie gewesen. Von dem her müssen wir uns jetzt auch nicht irgendwie verrenken. Für uns ist eigentlich immer klar gewesen, keine Gaskraft und keine Atomkraft.
Also die Gaskombikraftwerke, auf die können wir noch zu reden, ist so ein bisschen die einzige Klammer, die direkte Klammer, die Sie sehen, zwischen der Klimadiskussion und der Atomdiskussion, so wie Sie die Grünen sehen.
Ja, also das ist von dem, was jetzt beschlossen wurde, ist einzig, dass das, wenn jetzt Mühleberg frühzeitig vom Netz genommen wird und man ein Problem hat mit der Versorgungssicherheit, der akuten, dass man dann mit ein bisschen einfacheren Bedingungen könnte Gaskraft bauen. Das ist die einzige Direktauswirkung von Fukushima.
Herr Wasserfallen, wie ist das für Sie? Sie warten wahrscheinlich einfach gespannt auf den Ständerat, was der in Sachen Atomausstieg entscheidet.
Einerseits warte ich sehr gespannt auf den Entscheid, das ist ja so. Andererseits wollte ich auch klar festhalten, dass insbesondere die FDP zum Beispiel bei diesen Gaskrombi-Kraftwerken immer ganz klar nicht auf dem Gas, sondern auf dem Bremspedal ist gestanden. Das haben wir heute auch klar durchgezogen. Und man muss sich wirklich überlegen, ist ein Atomausstieg schlussendlich dann nicht ein Rückzug aus der Klimapolitik? Wir reden hier nicht von ein paar wenigen Gramm pro Jahr, sondern ein Gaskraftwerk stößt Millionen von Tonnen aus und wir bräuchten, wenn man dann auf die Kernenergie möchte verzichten, müsste man mehrere bauen von denen und das kann dann sehr gravierende Folgen haben. Also die Klimaziele, die man sich vorne definiert hat, rein im Inland zu erreichen, das wird man nicht schaffen.
Gut, auf diese Frage kommen wir noch, wie gesagt. Herr Giraud, Herr Wasserfallen, ich will zuerst auf die grosse Überraschung von heute Morgen zu reden kommen. CO2-Lenkungsabgabe auf Benzin braucht es gar nicht, sagen die SP, sagen die Grünen. Herr Giraud, das nennt man eine Spitzkehrung.
Ja, nein, schlussendlich haben wir heute Morgen beschlossen, dass wir neuerdings, das haben wir früher nicht können, dass wir neuerdings den Klimarappen, wo man früher im Ausland Zertifikat gekauft hat, kann verwenden, auch in der Schweiz. Somit haben wir den Klimarappen eigentlich umgewandelt in ein Inlandprogramm. Und dank dieser Massnahme haben wir in der Massnahmenbuchhaltung gesehen, dass es für das -20% Ziel CO2-Abgabe nicht mehr braucht. Und dann haben wir gefunden, Massnahmen auf Vorrat, das ist nicht unsere Art. Und von dem her wissen wir auch, dass wir diese Massnahmen schon hatten während 10 Jahren und sie vor allem zu viel Emotionen geführt hat, aber eigentlich nie umgesetzt ist.
Aber gut, das ist schon die technische Ebene, wie Sie argumentieren. Ihre Parteikollegin hat heute Morgen gesagt, der Trumpf, dass eine Benzinabgabe in dieser Vorlage soll drin sein, der Steilpass, den will man am Herrn Wasserfall, der FDP und der Economy Suisse natürlich nicht geben.
Ja, es ist natürlich klar, welches Spiel ist gespielt worden heute von der FDP und von der SVP. Sie sind eigentlich gegen.
Mich nimmt eigentlich Wunder, welches Spiel das sie gespielt haben.
Ich muss vielleicht beide Regeln oder beide Strategien erklären, damit man unsere Strategie
von der anderen erklärt, der Wasserfall.
Ja, also, was wir einfach befürchtet haben, sagen wir es so, ist, dass die FDP, und wir haben da auch verschiedene Hinweise gehabt, dass die FDP uns jetzt so zeigt mit ihrem Abstimmungsverhalten, das Gesetz extra verschärfen will, um es nachher abschiessen in einem Referendum. Und da sind wir natürlich genug schlau, um nicht mitzumachen. Und
die Verschärfung wäre gewesen, dass man droht mit einem höheren Benzinpreis, bis 40 Rappen sind da die Horrorszenarien pro Liter mehr gegangen. Das haben sie verhindern.
Ja, dass man schlussendlich darum gegangen, nimmt man Massnahmen rein, die erstens nicht nötig ist und zweitens der Bundesrat auch in den letzten 10 Jahren nicht, obwohl er hätte können, nicht ergriffen hat. Von dem her ist es nicht nötig gewesen und wieso soll man es denn machen? Also es ist für mich nicht ein grosser Verlust, weil ich eigentlich schon früher die neue Massnahme, die wir haben, was sie jetzt eigentlich heute weggegangen von einer Lenkungsabgabe auf Benzin zu einer Förderabgabe, wo Klimaprojekte und sinnvolle Sachen unterstützt werden. Und ich bin überzeugt, dass der Wechsel im Nachhinein noch als einen grossen Erfolg sich wird herausstellen.
Das sehen Sie anders, Herr Wasserfall, und nehme ich an.
Ja, nach der ständerätlichen Debatte, wo man die Treibstoffabgabe wieder reingepostet hat, hat man von links-grüner Seite bis zur CVP gehört, es sei ein historischer Moment, man hätte die Treibstoffabgabe reintun können. So historisch war er dann nicht, wenn man eine Spitzkehre macht und die eigenen Anträge, die man ja als historisch verkauft hat, wieder zurückzieht. Und übrigens ist ja dann nicht so, dass die Spitzkehre nicht nur die Linken und die Grünen gemacht haben, sondern auch der Bundesrat. Die Bundesrätin Leuthard hat den Antrag vom Bundesrat Rat auch zurückgezogen. Wir haben gar nicht mehr über das abgestimmt. Und die Treibstoffabgabe, die ist halt schon ein ziemlich gravierender Einschnitt, wäre das gewesen. Und man kann effektiv sagen, dass Links-Grün und auch der Bundesrat dort den Schwanz eingezogen haben. Ich bin froh, dass sie das gemacht haben. Und die Lenkungswirkung von der Treibstoffabgabe, die hat sowieso nichts bewirkt auf den CO2-Ausstoß. Ich bin einfach erstaunt, dass man dann einfach in der Diskussion um ein CO2-Gesetz auf Biegen und Brechen an so einer Lenkungs- oder Treibstoffabgabe festhaltet und dann plötzlich merkt man, es geht schief und dann zieht man es aus taktischen Gründen zurück. Kohärenz ist eigentlich an einem kleinen Ort, man hat auf Bandys gesagt, den Schwanz eingezogen. Endlich, aber es hätte auch früher können sein, man hätte gar nicht so einen Vorschlag müssen machen. Ich hätte mir gewünscht, dass der Bundesrat von Anfang an das Gesetz hätte unterbreitet, wo ohne solche Abgaben gravierender Art wäre rausgekommen.
Die Interpretation von heute Morgen ist also klar unterschiedlich. Schwanz einzogen, taktischen Unterzug. Sie sagen, das sei eine geschickte Massnahme für die Zukunft. Ich will einhaken beim Ziel, das man ja hat. Man hat das Ziel, das CO2 zu reduzieren bis 2020. Kann man das Ziel um 20% will man reduzieren? Kann man das Ziel, Herr Giro, wenn man auf die Lenkungsabgabe, also auf den höheren Benzinpreis verzichtet, überhaupt noch erreichen?
Ja, die Buchhaltung haben wir klar berechnet und das ist auch vom Bundesrat heute Morgen vor Bundesrätin Doris Leuthard bestätigt worden. Es ist nämlich so, dass wir früher haben wir eigentlich nur die CO2-Abgabe auf Treibstoff gehabt und keine andere Massnahmen. Neuerdings haben wir zwei andere Massnahmen. Einerseits der Gegenvorschlag zur Offroad-Initiative. Mit dem kann man die Effizienz und den CO2-Ausstoß von Neuwagen massiv senken. Andererseits haben wir neu die Klimaförderabgabe, wo wir mit der Abgabe auf Treibstoff die Klimaprojekte unterstützen. Und darum ist die Buchhaltung eigentlich klar, dass man die -20% problemlos erreichen kann.
Problemlos erreichen?
Bin ich absolut nicht einverstanden. Also, wenn man die Ausführungen auch bei der Kommission hat gehört, wo man ja jetzt gemerkt hat, dass man das Ziel auf 20% Reduktion rein nur im Inland muss erreichen. Man kann keinen Auslandanteil machen nach diesem Gesetz, in diesem Sinn. Und das ist einfach jetzt die Problematik, dass das Ziel, das man höher gesteckt hat, hat man jetzt reingepostet, aus irgendwelchen parteipolitischen Gründen und Raison auch noch. Aber bei den Massnahmen hat man im Prinzip eigentlich fast noch zusammengestrichen, wenn man die Rechnung macht. Ausser bei den Fahrzeugen, wo man ein bisschen strengere Massnahmen gemacht hat. Aber unter dem Strich, das hat auch Frau Leuthard heute Morgen ganz klar im Mikrofon gesagt, und das bin ich überhaupt nicht einverstanden, was der Herr Giro gesagt hat, wird die Erreichung von dem Ziel, das man sich gesetzt hat, rein im Inland, mit diesen Massnahmen schwierig bis unmöglich.
Allein beim Benzin, Herr Giro, wenn ich das noch in den Fuss führe, was die Bundesrätin Leuthard ja gesagt hat, sie hat gesagt, beim Benzin sei seit 1990 1990 hat es eine Zunahme von dem CO2 gegeben um 12,9%, also fast 13%. Und das müssen wir irgendwie wieder wegbringen.
Richtig. Also, noch einmal, was Frau Leuthard hat gesagt, ist, dass man so, wie man es jetzt beschlossen hat, die minus 20 erreicht. Sie hat nicht gesagt, dass das nicht möglich ist. Das kann man wirklich im Protokoll nachlesen von dem, was sie heute Morgen gesagt hat. Und bei der Massnahmenbuchhaltung muss man sehen, im Unterschied zum Bundesrat haben wir auch Verbesserungen beschlossen beim Gebäudeprogramm. Das haben wir erhöht. Also, der Gebäudebeitrag ist erhöht worden. Und dann haben wir, wie gesagt, die Effizienz für Neuwagen. Das ist auch verschärft worden. Und neu haben wir den Klimarappen, der früher nur im Ausland gehalten hat und in der Schweiz gar nichts gebracht hat, kann man auch in der Schweiz brauchen. Und mit dem kann man auch Massnahmen, zum Beispiel Bereifung mit weniger Widerstand für Fahrzeuge, könnte man finanzieren. Wenn man das finanziert für einen ganzen Flottenpark, tut man eben auch CO2 vom Treibstoff, vom Verkehr reduzieren. Also da bestehen viele Möglichkeiten. Aber was mir auch ganz klar gesagt hat, ist, der Handlungsbedarf ist immer noch da. Verkehr auf der Straße ist immer noch zu günstig, die Kostenwahrheit stimmt nicht und die Diskussion muss man dann unter dem Thema Mobility Pricing sicher noch einmal aufnehmen, aber das hätte man jetzt nicht einfach auch noch müssen,
das
CO2
aber das heisst ja, eben, sie haben es nicht wollen in das Gesetz packen, aber ein Problem und eine Belastung
aber, für die Klima. Nein, aber das sind allgemeine Umweltprobleme, die man muss angehen muss. Infrastrukturkosten, Umweltkosten. Aber die reine CO2-Problematik haben wir jetzt genug, sind wir wirklich konsistent Schiro, angegangen mit dem Gesetz.
Herr Schiro, wenn ihr überzeugt wären, dass diese Massnahmen länger würden, würdet ihr jetzt nicht schon von Mobility Pricing und allem dem erzählen. Und ich bin ganz klar der Überzeugung, dass diese Ziele so mit dem Gesetz nicht zu erreichen sind. Man hat sich halt einmal verstanden, Punkt sollen stellen. Da bitte ich die Ständeräte, sie haben nochmal eine Chance, nochmals darüber zu diskutieren. Können wir das CO2-Gesetz in dem Sinn noch retten, dass Ziel und Massnahmen einhergehen? Das heisst, vor allem, dass man Ziel abschraubt. Und dort würde ich mir wünschen vom Ständerat, dass man nochmal über die Bücher geht,
das kann
und
sich fragt.
Man kann das mit einem Rückkommen sehr wohl beantragen, dass man die Inlandkompensation, die reine Inlandkompensation auf die Verteilung nicht einfach nur auf die Schweiz bezieht, sondern eben auch das Ausland mit einbezieht. Und jeder schlaue Ökonom und jeder weiss im Prinzip, dass die Auslandmassnahmen günstiger sind und viel effektiver sind. Und diese Türen tun wir uns verschliessen. Also die ganze Klimatechnologie, unsere Klimapolitik bezieht sich einzig auf unser Land jetzt. Und das Ausland bleibt draussen vor. Ob das wirtschaftlich sinnvoll ist, das ist sehr starke Zweifel zu ziehen. Von dem her siehst du das Gesetz einfach immer noch nicht gut.
Also 20% werden kompensiert und das im Inland. Warum, das müssen wir vielleicht noch erklären, auch, warum ist der Unterschied Inlandkompensation, Auslandkompensation so zentral?
Ja, es ist eigentlich naheliegend, oder? Wenn ihr könnt kompensieren, mithelfen, kompensieren, den globalen CO2-Ausstoss vermindern, zum Beispiel in den Schwellenländern wie China oder in Brasilien oder zum Teil auch in Afrika, in Russland und so weiter. Dort könnt ihr mit dem investierten Franken in Klimaprojekte einfach viel, viel mehr rausholen als in der Schweiz, wo man einfach an der Spitze am Optimieren ist. Der Giro hat es vorhin selber gesagt, hier geht es um Pneu, wo man vielleicht ein bisschen besser ein Abrollsverhalten hat, wo man ein bisschen etwas rausholen kann. Aber in China geht es zum Beispiel darum, dort schiessen Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke raus auf dem Boden wie Pilze. Und wenn man dort auch mal eine Richtung vorgeben mit Infrastrukturprojekten, die der Westen hilft, könnte man dort Millionen von Tonnen reduzieren, wo wir hier nur fähig waren, Hunderttausende von Tonnen vielleicht knapp können zu reduzieren. Das sind einfach andere Grössenordnungen.
Herr Giro, ist am Klima nicht eigentlich gleich, wo kompensiert wird.
Warum also, ist vielleicht so einfach zu dieser Diskussion. Das ist jetzt eine Diskussion, wo der Nationalrat hat das Ziel bestätigt, der Ständerat hat das Ziel bestätigt, die FDP hat das immer bekämpft, hat schon in ihrer Kommission einen Rückkommenantrag gestellt. Aber damit, ihr disqualifiziert euch eigentlich von dieser ganzen Klimadiskussion. Ihr wollt über etwas reden, das schon längst beide Räte eine Mehrheit gefunden hat. Man muss doch irgendwann schon akzeptieren, dass da demokratisch gefällte Entscheidungen sind und dass man jetzt voran schauen muss. Von dem her finde ich es ein bisschen müßig, noch über das reden. Aber ich kann euch gut sagen, was die Gründe waren für die Inlandkompensation. Wir sind nicht grundsätzlich gegen Auslandkompensation. Und stimmt, dass zum Teil dort das auch günstiger ist. Aber die globale Herausforderung ist doch aufzuzeigen, wie wir unseren Wohlstand weiterführen können mit viel weniger CO2-Ausstoß. Also wie können Chinesen so leben wie wir, ohne so viel CO2 auszustossen. Und auch wirtschaftlich ist es natürlich interessant, wenn wir hier Produkte entwickeln, klimafreundliche Produkte, erdöleffiziente Produkte, weil das sind Produkte, die wir später exportieren können. exportieren. Das ist ja die genau Cleantech-Industrie, die boomt global.
Aber das ist ja genau das Missverständnis, Herr Giro. Die sagen, wir wollen einfach in der Nabu-Show eigentlich für die Schweiz eine Klimapolitik betreiben, ein bisschen weit im Glashaus. Aber die globalen Klimaherausforderungen, das ist eine ganz andere Grössenordnung, eine ganz andere Dimension. Und die sagen nachher, ja, für die Schweiz tun wir Cleantech-Industrie entwickeln, so vielleicht profitieren sie in dem Ausland auch noch. Mir wäre es viel lieber, die Schweiz würde sich auch in einer Art einer Klima-Aussenpolitik, die eine Wirtschaftspolitik ist, unter dem Strich, eben im Ausland engagieren und dort auch viel effizienter eben reingesetzt. Franken wirkt einfach viel mehr im Ausland, einfach dort auch können direkt Einfluss nehmen. Das verhindert man mit dem Gesetz und darum sind wir einfach
das
nicht schützig für das Gesetz.
Stimmt auch nicht.
Das ist einfach der falsche Ansatz, wenn man sich auf eigenen Nabu konzentriert. Es gibt noch viel grössere Probleme im Ausland. Auch ich finde es ehrlich gesagt nicht ganz sehr sozial, auch im klimapolitischen Gedanken nicht.
Also vielleicht nur mal kurz zu dem Gesetz, das zu präzisieren.
Nur mal kurz, dann schließen wir das ab.
Der Bundesrat hat nach wie vor die Möglichkeit, von 20% aufzugehen bis auf 40%. Und von dieser weiteren Erhöhung kann er 75% im Ausland machen. Also man kann weiterhin im Ausland machen. Und ich bin gern bereit, mit der FDP einen Vorstoss zu machen, der Bundesrat soll das Ziel doch erhöhen, damit man auch im Ausland das machen kann. Aber dort zeigt sich dann, dass die FDP, wie in dieser ganzen Diskussion, zwar sagt sie sich für den Klimaschutz, aber insgesamt
Wir sind immer für 20% Reduktion gewesen, einfach mit dem Unterschied, dass man im In- und Ausland kompensieren soll und entsprechend die Massnahmen definiert. Und dann hätten wir einen roten Faden durch die Gesetzgebung gehabt. Jetzt wird es einfach so sein, weil man nur ein Inlandziel hat, dass man astronomische Summe irgendwo muss umverteilen muss und dann schlussendlich alle Leute in diesem Land müssen drunter leiden und jedes Gramm abkompensieren. Und das ist echt die Problematik, wo wir jetzt da sind. Die Situation hat er selber verkachelt, Herr Giro, das muss ich Ihnen einfach sagen.
FDP, Herr Wasserfallen, die Economy Suisse, die Wirtschaft, ist ja gegen das 20% Inlandziel, weil sie sagen, das sei nicht möglich zu erreichen. Aus wirtschaftlichen Gründen sei es höhere Belastung für die Wirtschaft.
Ja, es ist einfach eine Tatsache, dass man die 20%, wo man so sagt, wir können es locker einsparen, wenn man einfach auch sieht, in den letzten Jahren, wo man ja scheinbar sensibilisiert war auf die ganze Diskussion, hat man gesehen, dass man mit Mühe mit grossen Investitionen von der Wirtschaft, übrigens auf freiwilliger Basis, die Energieagentur von der Wirtschaft hat es geschafft, 1 bis 1,3 Millionen Tonnen CO2 kann einsparen. Von dem könnten die Leute nur träumen, wenn sie es selber machen müssten. Das ist eine grosse Menge, aber es sind riesige Investitionen getätigt worden, es ist eine grosse Anstrengung und jetzt kann es doch nicht gehen, dass man einfach ein Ziel setzen, wo man sowieso nicht mehr erreichen kann und dann zum Beispiel für Gaskombi-Kraftwerke, wo dann wirklich Millionen von Tonnen ausstossen, Tür und Tor öffnet, dass man die so bauen soll. Das ist einfach eine Frage vom Abwägen und von einer gesamtheitlichen Betrachtung zwischen Energie-, Wirtschafts- und Klimapolitik. Und das ist nicht gemacht worden in diesem Gesetz.
Wie sehr, Herr Giro, anerkennen Sie oder Ihre Seite auch die Anstrengungen, die ja die Wirtschaft tatsächlich unternommen hat?
Ja, das ist klar, die Wirtschaft hat schon etwas gemacht und es ist auch eine Herausforderung, aber die Herausforderung ist eben auch eine Chance und es gibt auch viele Wirtschaftsverbände, die das wollen, die zu diesen Zielen stehen und das auch stark unterstützen. Und die Economy Suisse hat hier leider eine veraltete Haltung. Sie verteidigt eigentlich auch die Industrie von gestern, statt sich für die Industrie von morgen einzusetzen.
Ja, das
und das ist eine Gefahr für einen Werkplatz. Und Herr Wasserfallen, der tut jetzt hier gross so, wie wenn ihr Gaskraft bekämpft habt. Wenn man jetzt aber heute schaut, das Abstimmungsverhalten von FDP, dann sieht man, dass es wegen der FDP ist, dass Gaskraftwerke im Ausland nur 50% kompensieren müssen und nicht 70%. Also ihr seid völlig widersprüchlich.
Herr Giro, da muss ich euch jetzt einfach entgegnen. Unsere klare Botschaft von der Delegiertenversammlung und auch von der Partei war immer, die kompensieren genau gleich wie alle anderen auch. Und
das aber wieso heisst, hat er den SVP-Antrag unterstützt?
Das heisst, wenn man ein Inlandziel hat, weil man das definiert hat, am Anfang 50-50, dann hat man das auch wollen für Gaskombikraftwerke. Und jetzt hat man das nicht können erreichen, das 50-50 Klimaziel. Und darum sagen wir, es gibt keine Extrawurst für Gaskraftwerke. Die stossen Millionen von Tonnen aus. Und ihr habt jetzt eine Extrawurst gemacht, dass wir jetzt, dass die jetzt im Ausland und alles können, exportieren ins Ausland. Das seid ihr schuld, Herr Giro. Da muss ich euch einfach entgegnen.
Also, die Gaskombikraftwerke, davon soll es mehrere sogar in der Schweiz geben. Zum Stromlücken schliessen, um den Atomausstieg ermöglichen. Da sind wir uns einig.
Nein, also Gaskraft ist nicht nötig für Atomausstieg. Es gibt sehr viele Möglichkeiten mit Erneuerbaren, dass man das schafft. Es gibt auch Szenarien dazu. Und von dem her teile ich mir die Einschätzung nicht.
Also der Beweis, dass Gaskraftwerke leider notwendig waren, für einen Atomausstieg zu bewältigen, ist die Stadt Bern selber. Man hat den Atomausstieg beschlossen in der Stadt Bern. Und wenn ihr schauen wollt, dann könnt ihr im Forsthaus aussen, neben der Autobahn, wird ein Gaskombikraftwerk gebaut. Also wenn die Grünen das nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass es nicht ohne Grosskraftwerk geht, ein Atomausstieg, dann bedauere ich es ein bisschen weit. Aber es ist ja symptomatisch, wenn man dann sagen, per Antrag, der zum Beispiel von den Grünliberalen unterstützt wird, man könnte 80% im Ausland kompensieren für die ganzen Gaskombi, wenn dort die Versorgungssicherheit gefährdet sei, dann muss man sich selber ausmalen, dass sie wahrscheinlich leider notwendig sind. Aber das Ziel muss einfach sein, dass sie Gaskraftwerke, die stossen Millionen von Tonnen aus pro Jahr. Und dort könnt ihr einfach die ganzen Kompensationsmassnahmen, die ihr teuer zahlt und teuer investiert habt, auf einen Wimpernschlag vernichten. Und das wollen wir nicht. Und darum sind wir gegen die Gaskombikraftwerke sehr stark auf der Bremse im Moment.
Hätten also, Sie da nicht realistischerweise, sage ich jetzt, müssen einschwenken und sagen, die Gaskombikraftwerke sind für den Atomausstieg einfach nötig? Das ist ein Problem. Da müssen wir mit Murren sozusagen ja sagen.
Also ich nehme den Wasserfall und beim Kampf gegen Gaskraft beim Wort. Das wird in Zukunft wichtig sein, dass wir nicht diesen Weg machen. Vielleicht ist das der einfachste Weg, wär's, aber es gibt eben andere Wege, die vielleicht ein bisschen anspruchsvoller sind. Es gibt dort die Möglichkeit, dass man Grosskraftwerke auch über Energie aus dem Wald beheizen, also Wärmekraftkopplungen, solche Lösungen. Dann gibt es auch ein Effizienzpotenzial, das riesig ist. Es gibt ein Solarpotenzial, wo wir, wenn ich schaue, Bayern, wo bei 5% ist, wir sind bei ein paar Promille, also wo überall noch riesen Potenzial schlummern. Und wenn wir die mal dran gehen, die Potenzial zu holen, dann werden wir sehen, dass einfach Gaskraft nur an einem ganz kleinen Ort höchstens nötig ist. Und wenn, gibt es auch dort Technologien, zum Beispiel Carbon Capture and Storage, wo man könnte machen, dass die kein CO2 ausstoßen.
Also das wäre CO2-Ausstoß sozusagen abfangen und die
Erde leiten. Das ist eine
Technologie, die es gibt, aber die so noch nicht praktiziert
wird. Ich sage damit nur, es gibt ganz viele technische Möglichkeiten, technologische Möglichkeiten, wie man Klimaziele erreichen kann unter Atomausstieg. Wir müssen jetzt nicht irgendeinen Fatalismus machen und sagen, es geht eh nicht und von dem her, Technik hat ein riesen Potenzial und das hat auch die ETH gezeigt diese Woche, indem sie ein Szenario aufgezeigt hat, wie man aus dem Atom aussteigt. Und wenn wir schon so eine Hochschule haben, eine ETH, dann finde ich, müssen wir dort doch ein Vertrauen haben und auch die Technik fördern, weil das die eben
auch Chance ist für die Wirtschaft. Sind wir doch mal ehrlich miteinander.
Ich bin die ganze Zeit ehrlich, Herr
Wasserfall. Wenn wir in Deutschland, wird immer als ein leuchtendes Beispiel vom Atomausstieg hergezogen. Also, Deutschland nimmt alte Kohlekraftwerke wieder in Betrieb, baut sogar neue Kohlekraftwerke, bezieht Strom aus Kohlekraftwerken von Tschechien und bezieht jetzt im Winter noch einen grösseren Anteil aus nuklearem Strom aus Frankreich. Ist denn das die glorreiche Energiezukunft, die wir in der Schweiz wollen? Wir werden doch abhängiger. Wir stossen pro Kilowattstunde mehr CO2 aus als vorher. Also müsstet ihr vielleicht auch noch mal über die Bücher gehen bei diesem sogenannten Atomausstieg, weil die Realität ist einfach leicht komplexer und man kann auch nicht einfach sagen, tun wir alle Potenzial bei den erneuerbaren Energien nutzen. Ich wehre mich nicht gegen Kleinwasserkraftwerke, ich wehre mich nicht gegen die Staumauererhöhung von der Grimsel, ich blockiere nicht mit Landschaftsschutz ständig Windstandorte. Ja, irgendwann muss der Strom herkommen. Man kann nicht sagen, wir wollen Strom, aber wir sind dagegen, den zu produzieren. Dort müsst ihr schon über die Bücher.
Da setzen Sie auf viele kleine Massnahmen, Solarkraft, schneller möglich, Windkraft. Das ist Ihr Konzept. Das sind zwei Konzepte.
Wir haben ein Szenario, das verhebt. Es ist natürlich nicht das Gleiche wie Laissez-faire, was die FDP will.
Es sind zwei völlig verschiedene Konzepte, muss man eigentlich feststellen, nach wie vor.
Ja, wir haben ganz sicher andere Visionen, wie das Energiesystem in Zukunft laufen soll. Ich würde sagen, uns ist ein bisschen innovativer.
Was haben Sie für eine Befürchtung, wenn Sie auf den Ständerat schauen, Atomausstieg? Denken Sie, der bleibt dabei?
Ja, also der Beschluss, das hat jetzt nicht mit dem CO2-Gesetz direkt zu tun, aber der Beschluss, dass man nur heutige Generationen von AKW verbieten soll, macht mir schon ein bisschen Bauchweh, weil man muss sehen, künftige Generationen haben die gleichen Probleme, auch bezüglich Risiken und Abfälle. Von dem her, das wird nicht besser, das wird nur schlimmer. Und das ist auch für die Wirtschaft eigentlich schwierig, schwieriges Signal, weil sie nicht weiss, wie soll sie jetzt investieren. Kommt jetzt noch das AKW oder nicht? Und von dem her wäre es besser, wenn er beim klaren Beschluss vom Bundesrat Bundesrat und Nationalrat würde bleiben, der sagt, nein, wir gehen jetzt weg von dieser AKW-Technologie.
Sie, Wasserfall, haben schon gesagt, dass Sie auf den Entscheid natürlich gespannt waren. Sicher darauf hoffen, dass der Ständerat den Ausstieg aus dem Ausstieg macht. Ich möchte aber nochmal zurückkommen zu dem CO2-Gesetz, dem Referendum, das ja da angedroht war. Kommt jetzt, Herr Wasserfallen, zu dem Referendum?
Also, da habe ich falsch gefragt. Das ist schlicht die falsche Person. Ich bin weder in einem Wirtschaftsverband vertreten, noch werde ich von denen aktiv unterstützt. Ich weiss es nicht, was sie machen. Dann müsst ihr sie selber fragen.
Aber von Seite von der FDP möchte ich das Sinn?
Das müssen wir noch diskutieren, weil es ist in der Tat nach wie vor ein Gesetz, das nicht kohärent ist. Man hat Ziele, die sehr weit raufgehen und Massnahmen hinterher. Ziel revidieren wird jetzt eben schwierig. Ich hoffe, der Ständerat mich das wirklich nochmal, gehen dort nochmal über Bücher, stellt sich die Frage, stellt sich auch dieser Herausforderung und macht die entsprechenden Schlüsse, weil einfach eine Agogo, eine Subventionierung und Umweltmaschinerie da aufbauen, die dann unter dem Strich nur die Leute belastet und nichts bringt, das wollen wir nicht.
Und Sie, Herr Giro, zum Schluss, Sie hoffen, dass es gar nicht zu dem Referendum kommt, dass das Gesetz, so wie es jetzt der Nationalrat heute Morgen verabschiedet hat, angenommen wird.
Ja, es wäre sicher ein interessantes Referendum zu haben. Es gäbe sicher eine gute Diskussion. Ich würde mich freuen, an dieser Diskussion zu beteiligen und der Bevölkerung erklären, wie wichtig der Klimaschutz ist.
Herr Giro, Herr Wasserfallen, danke für das Gespräch.
Nationalrat Christian Wasserfallen von der FDP und Bastien Giro von den Grünen haben über Klima- und Energiefragen diskutiert beim Urs Sigrist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.